Sie haben eine neue Nachricht. Die Rufnummer des Anrufers ist unterdrückt. Empfangen um 20:02 Uhr.
Scheiße! Scheiße! Das gibt's doch nicht, nur die Mailbox, Mensch, Gregor! Es kann doch nicht sein! Du musst mir helfen! Ich kenne sonst Kate von der Presse. Ich weiß nicht, wen ich sonst anrufen soll. Der Scheiß stinkt hier hinter mir her. Ja, ich hätte nicht auf den... Ich hätte niemals hierher kommen sollen. Zweiter Kreis, von wegen. Es war alles ein...
Ach du Scheiße. Wie haben die mich so schnell gefunden?
Morave?
Nein, nein.
Nimjetski, Toi Morave.
Nimjetski, Morave. Tourist, großer Tourist.
Privet, Iskunsa.
Ey, nicht so weit vorhin, ich kann nicht schwimmen.
Spokojna noci, Muda.
Sie haben keine weiteren Nachrichten.
Es gibt Momente im Leben eines Journalisten, die wünscht man sich nicht. Aber wenn sie eintreten, kann man sich ihnen nicht entziehen. Eine Sirene, ein Ruf zu den Waffen. Kriegsberichterstatter sind wahrscheinlich oft mit solchen Situationen konfrontiert. Aber freischaffende Kulturredakteure? Machen Sie sich keine Mühe, das ist eine rhetorische Frage. Das Abhören dieser Nachricht war so ein Moment. Es war vor 3 Monaten, am Premierenabend von Goldonis Diener zweier Herren in der Komischen Oper Berlin. Wie üblich hatte ich mein Handy lautlos gestellt und erst in der Pause bemerkt, dass jemand versucht hatte, mich zu erreichen. Ich wusste augenblicklich, dass der 3. Akt ohne mich würde stattfinden müssen. Schließlich schien ein Mensch in Todesgefahr. Aber die Identität des Anrufers wollte sich mir nicht sofort erschließen. Die Panik in der Rede des Mannes und die schlechte Verbindung machten mich unsicher. Trotzdem kam mir die Stimme merkwürdig bekannt vor. Mit dem 2. Pausengong wusste ich plötzlich, wer mich in der Stunde seiner Not angerufen hatte.
Ich bin so hoch geflogen, über die Wolken bis zur Sonne hin, und so tief gefallen. Wie dieser eine, wie hieß denn der? Der mit seinem Opa? Oder, nee, der Onkel war's. Der jedenfalls auch so gefallen ist. Naja, der Vater war's.
Diese Aufnahme stammt aus dem letzten Jahr. Ich habe sie selbst angefertigt. Es ist ein Ausschnitt aus einem mehrstündigen Interview, dessen Hintergrund ich später noch erläutern werde. Mittlerweile habe ich die Aufnahme so oft gehört, anhören müssen, dass ich ihren Inhalt fast auswendig kenne. Wer ist der Mann, der sich möglicherweise in seinen letzten Momenten an mich wandte? Wer ist der Mann, dessen Geschichte mich seitdem nicht mehr loslässt?
Ich bin Falco Senf, ich bin 40 Jahre alt, also ich habe gerade meinen 40. Geburtstag gefeiert. Bin derzeit Single, aber keine Kinder, also denke ich mal. Hauptberuflich Zeichner und ich bin Gründer und Chef eines sehr bekannten deutschen Bekleidungsunternehmens gewesen. Also gewesener Firmeninhaber. Ich hatte eine Firma.
Falco Senf. Ein Mann mit einer Biografie, die sich kein ernstzunehmender Schriftsteller hätte ausdenken wollen. Vom Comicliebhaber zum Gerüstbauer, zum Panzermechaniker, zum Knacki, zum Tattoo-Designer, zum Bon Vivant, zum Mastermind hinter Deutschlands am schnellsten wachsenden Modelabel. Ein Mann, den ich aufgrund seiner Weltanschauung nur schwer einen Freund nennen könnte. Ein Mann, der seit 1 Jahr spurlos verschwunden ist. Mein Name ist Gregor Weil. Ich bin seit 25 Jahren Journalist im Kulturbereich und ich muss mit einem Geständnis beginnen. Nach seinem Hilferuf habe ich Falco überall gesucht. Ich habe mit allen wichtigen Menschen aus seiner Vergangenheit gesprochen. Ich habe die Polizei und sogar das Auswärtige Amt eingeschaltet. Ich habe die Nachricht auf meiner Mailbox von Experten analysieren lassen und bin den daraus resultierenden Hinweisen nachgegangen. Mir war kaum Erfolg beschieden. Meine Recherchen zu Falcos Leben und Schicksal haben mich bislang nur in Sackgassen geführt. Ich fürchte, dass jede Hilfe zu spät kommt. Ich fürchte, dass Falco nicht mehr lebt. Aber ohne Gewissheiten kann ich nur spekulieren. Mir bleiben nur die Aufnahmen der 3 Gespräche, die wir im Herbst 2017 geführt haben. Aber mich lässt der Gedanke nicht los, dass die Antwort auf Falcos Verbleib in seiner Lebensgeschichte zu finden ist. Eine Biografie, angefüllt mit merkwürdigen Brüchen, mit unerwarteten Siegen und überflüssigen Niederlagen. Ich kann Ihnen keine Lösung anbieten, aber es ist mir zum persönlichen Anliegen geworden, Falcos Geschichte mit der Welt zu teilen. Er hat sie mir in seiner unverwechselbaren Art erzählt. Und ich möchte sie hier in der nötigen Ausführlichkeit vorstellen. Als Inspiration für einige, als Mahnung für andere und in der stillen Hoffnung, mehr über sein Verschwinden zu erfahren. Falco Senf, der Mann, der den Sweatercode knackte. Episode 1, Nachricht aus dem Nirgendwo. Es ist Herbst 2017. Ein verlassenes Örtchen im thüringischen Schiefergebirge. Am Rand des Dorfes steht eine grüne Karte mit windschiefem Dach, umgeben von einem mannshohen Lattenzaun. Neben der Eingangspforte ist ein Warnschild befestigt. Es zeigt einen zähnefletschenden Schäferhund, darunter den Spruch: Lieber von einem deutschen Hund gebissen, als von der Lügenpresse beschissen. Der eigensinnige Humor meines Gesprächspartners, der mich jetzt an diesem quietschenden Tor für unser erstes Interview abholt. Vor mir steht ein schmaler, nervös gestikulierender Mann mit tiefen Ringen unter den Augen, die er unter einer großen Sonnenbrille mit orange getönten Gläsern verbirgt. Seine Haare sind in einer unglücklichen Teenie-Mode aus den späten Nullerjahren toupiert und von einer lackschwarzen Farbe. Fast so, als hätte sie jemand mit Edding angemalt. Ein eng geschnittenes T-Shirt, unter dessen Ausschnitt den Betrachter ein rosafarbenes Schweinchen angrinst. Die Gesichtszüge des Paarhufers erinnern entfernt an die deutsche Kanzlerin. Darüber ist in Frakturschrift der Spruch zu lesen: Von Ferkel gemickt. Ich habe mir Falco Senf anders vorgestellt, irgendwie eindrucksvoller. Ich habe mir seine Lebensumstände anders vorgestellt. In jedem Fall luxuriöser, nicht so ärmlich. Was ist mit dem Mann geschehen, dessen frühere Firma Knaben und Mädels Umsätze im Multimillionen-Euro-Bereich macht? Falco bittet mich herein. Es riecht nach Tannennadelspray und kaltem Rauch. Die Unordnung, die im Inneren des kleinen Häuschens herrscht, scheint ihm unangenehm zu sein. Damit ich mein Mikrofon aufbauen kann, räumt er hastig eine Batterie leerer Flaschen von dem altersschwachen Multifunktionstisch im Wohnzimmer. Die Überreste einer kleinen Feier unter Freunden, wie Falco nicht müde wird zu betonen.
Man sagt ja, je älter man wird, umso weniger Grund hat man tatsächlich das zu feiern, dass man älter wird. Wenn ich mich erinnere, wie ich noch jünger war, wie ich da die Geburtstage gefeiert habe, das war 50 schon eher. Und jetzt ist natürlich eher ein bisschen kleiner. Und dann kommen vielleicht auch nicht mehr so viele Leute. Aber auf Deutsch gesagt, sind ja nun nicht mehr so viele Klopsköppe dabei. Sondern die, die da sind, und dann ist es vielleicht nur eine Handvoll oder auch nicht mal eine Handvoll. Das sind dann aber Leute, wo du weißt, auf die kannst du bauen, auf die kannst du dich verlassen. Und da hast du, die hast du dann auch noch beim 50., 60., 70., wenn, ich sag mal, Erdmann es gut meint mit einem und mit denen auch.
Ich schaue mich um. Die Wände sind übersät mit Papieren in allen Formen und Größen. Darauf finden sich Zeichnungen und Sinnsprüche aus der Feder meines Gastgebers. Einige davon sind neu, die meisten aber habe ich schon gesehen. Auf unzähligen T-Shirts, Hemden, Anzügen, Basecaps, Gürteln oder Taschen. Mir wird klar, wie groß der Einfluss von Falco Senf auf die Freizeitmode der Deutschen ist.
Es tut mir leid, müssen Sie ein bisschen drüber weggucken, dass das hier so aussieht, wie es aussieht. Ich hätte vielleicht mal das wegräumen können, hier die paar Flaschen und so. Und auch mal, man müsste auch mal wieder feucht durchgehen. Aber es ist das Haus von meiner Mutter, wo ich groß geworden bin. Bisschen klein. Wir haben immer gesagt, eng, aber gemütlich. Ja, halt natürlich auch der Zahn der Zeit ein bisschen dran genagt. Ne? Aber ich habe auch schon anders gewohnt. Also das muss man jetzt gleich dazu. Also es ne? War jetzt nicht immer so wie hier. Ich sag mal, 25 Quadratmeter Parkett, Klimaanlage, Kühlschrank für die Getränke. Und das war nur das Badezimmer. Ja, können sich vorstellen, wie ich bereits königlich, möchte ich sagen, kaiserlich, muss man an der Stelle vielleicht fast, naja, kommt ja dann noch. Jetzt bin ich erstmal wieder hier.
Falco öffnet sich eine Flasche Bier. Ich habe den Verdacht, dass es an diesem Tag nicht die einzige bleiben wird. Ich werde Recht behalten.
Der Nachbar sieht mich, wie ich wieder zurückkomme mit den beiden Koffern, die ich hatte. Und ruft, na Falco, wieder da. Da schließt sich der Kreis, sagt er und grinst. Ich hab ihn mit der Schulter nicht angeguckt. Ich glaub nicht an Kreise. Ich glaub an Achten. Zwei Kreise. Kleinere Kreise. Aber wenn der eine Kreis sich schließt, und das mag sein, ich bin jetzt wieder im Mutterhaus, gebe ich auch zu. Kann man nicht lange drum rumreden, ist so. Aber das ist nicht das Ende, wie hier der werte Herr gegenüber denkt, sondern es ist der Anfang vom neuen Kreis. Ich habe mal so ein Computerprogramm gemacht, wie alt man wird. Gibt man ein, wie schwer man ist und wie viel man so raucht und wie viel man so trinkt, was man isst und so. Und das hat gesagt, ich werde 80 ungefähr. Die 8 auch wieder drin, zwei Kreise. Ne? Und jetzt habe ich quasi erst die Hälfte gemacht. Und der zweite Kreis, der die 8 erst zu einer 8 macht, der kommt noch. Falco Senf ist noch lange nicht fertig. Und egal, was passiert ist, die letzten Jahre, es geht wieder aufwärts. Falco Senf steckt den Kopf nicht in den Sand. Falco Senf guckt nach oben. Falco Senf hat Ideen. Ideen für eine 8.
Neben meinem Aufnahmegerät finde ich auf der Tischplatte die krümeligen Überreste eines weißlichen Pulvers. Ich bezweifle, dass es sich dabei um Mehl handelt. Auch darin werde ich Recht behalten.
Und klar, da muss man sich auch nicht vormachen. Das Thema Freizeitoberbekleidung ist auf Deutsch gesagt verbrannte Erde. Da ist für mich nichts mehr zu holen. Ist erledigt. Das sage ich ohne Wehmut. Bisschen Wehmut vielleicht. Es ist eine Durststrecke jetzt. Eine kleine Durststrecke, durch die man geht. Aber ich sage mal, na, jetzt bin ich 40 geworden. Das ist ein Punkt, wo ein Mann auch mal innehält und sich umdreht und guckt, was war und was soll jetzt noch kommen. Und ich sag mal, bei so einem Fußballspiel, ja, da gibt's erstmal 45 Minuten, ich bin jetzt 40, also sagen wir mal, ein Fußballspiel mit 40 Minuten in einer Halbzeit. Dann hätte ich jetzt die erste Halbzeit gespielt und was passiert nach den 40, also oder 45, je nachdem, wie man es halt sehen will, da gibt die Pause. Auch so eine Pause kann ja so eine Art Durststrecke sein, weil da kann man dann trinken. Das darf man ja nicht, während die Zeit läuft. Ich sehe mich jetzt in der Halbzeitpause hier. Und wenn die Welt das Stadion ist, dann ist diese alte Schnitterkarte meine Kabine, wo ich mich wieder sammeln kann, wo ich auch zu neuen Ideen kommen kann. Ich bin quasi Spieler und Trainer in einer Person und ich kann mir selber jetzt eine Marschroute geben für die zweite Halbzeit. Und das habe ich auch schon gemacht. Also ich sag mal, der Trainer Senf hat dem Spieler Senf schon so ein paar Spielzüge mitgegeben, wo man sagt, wir werden nochmal angreifen, wir werden hier noch ein paar Buden machen. Ich will nicht zu viel verraten, gerade wenn, ich sag mal, hier so ein Gerät mitläuft, ja. Aber ich habe was vor und ich sage mal, wenn das hinhaut, wenn das durchknallt, dann heißt es, tschüss aus dem Klo, hallo Kühlschrank neben der Badewanne. Man wird Falco Senf wieder erleben, wie er in einer goldgefliesten Badewanne liegt und sich aus 30 Zentimeter Höhe den Champagner in die Kehle gießt, sag ich mal. Also jetzt nicht, also als Bild jetzt. Und ich mache auch deswegen nicht mehr so viel, ja. Na klar, könnte man mal wieder streichen oder so. Das mache ich alles nur, weil ich weiß, dass es eine Übergangsphase ist. Ich bin hier ratzbatz wieder raus aus dem Haus. Wegen der neuen Idee. Oder wegen der Erbstreitigkeiten, die da noch vor Gericht sind.
Auszeit. Ich springe in unsere Gegenwart. Ich sitze am Schreibtisch unter dem schrägen Fenster in meiner Schmargendorfer Mansarde. Falkos Satz mit der neuen Idee lässt mich nicht los. Ich sehe darin seine Absichtserklärung für eine neue Aufgabe, für eine große Mission, auf die sich Falco begeben wollte. Diese Vermutung ist der Dreh- und Angelpunkt meiner Suche. Doch dazu später mehr, denn ohne Kontext können wir nicht verstehen. Falco hat sich in Telefonaten nach unseren Gesprächen oft über die Presse beschwert, die alles verdrehen würde, vor allem die Worte des kleinen Mannes, als den er sich selbst begriffen hat. Offensichtlich hatte er Sorge, dass ich seine Worte aus dem Zusammenhang reißen würde. Ich will also meiner journalistischen Sorgfaltspflicht nachkommen und mit diesen Sendungen zunächst den nötigen Kontext schaffen. Kehren wir also zurück in den Herbst letzten Jahres, an den mütterlichen Wohnzimmertisch, an dem mir Falco zu Beginn das Credo seines Lebens erklärt.
Naja. 40. Das ist schon, das bedeutet was, 40. Also es ist nicht wie 30. Ich weiß nicht, wie 50 wird. Aber 40. Also wenn ich mit 40 eins begriffen habe, dann sind es zwei Sachen. Erstens, es gibt Leute, einige, wenige Menschen, in denen ist ein Talent verborgen. Eine Gabe. Tief unten. Verbuddelt, wie so ein Schatz ist es. Und man weiß nicht genau, wo man suchen soll. Deswegen finden viele ihren Schatz nicht. Nie. Das ganze Leben nicht. Es gibt Leute, die tragen ihr Leben lang so einen Schatz durch die Welt und wissen es nicht. Weil sie nicht wissen, wo sie buddeln müssen. Ja? Zweitens. Wenn man weiß, wo man buddelt. Wenn man, sagen wir mal, auch tief hier noch buddelt. Auf Deutsch sagt, den Schweiß und die Schwielen an den Händen nicht scheut. Und schafft, dieses Talent in die Welt hinauszuheben. Dann kann man Großes schaffen. Da kann man Weltbewegendes schaffen. Man kann auch die Welt verändern. Einigen wenigen Menschen ist das gegeben. Drittens, es gibt Leute, deren großes Talent besteht darin, anderen Leuten ihren Schatz wegzunehmen. Also die sehen das und reißen es dir weg. Da muss man gegenhalten. Das ist auch wichtig. Also es geht nicht nur darum, vielleicht viertens, nicht nur das Talent haben, sondern auch, dass man es verteidigt. Wenn man es hat, wenn man es in Händen hat. Und es kommt so einer, der es einem nehmen will. Dann muss man auch in der Lage sein, Zähne zu zeigen. Ich sag mal, die Fäuste spielen zu lassen, ja? Man muss auch mal zuhauen können. Im übertriebenen Sinne, aber auch ganz direkt. Wenn einem einer das wegnehmen will, was einem selber gehört und was einem selber eingeboren ist, musst du kompromisslos und hart sein. Du musst erbarmungslos musst du sein. Ich möchte jetzt hier um Gottes Willen nicht missverstanden werden. Ich will jetzt hier keinen von den Hörern auffordern, loszugehen und irgendwem, keine Ahnung, irgendwie aufzuschlitzen oder so wegen irgendwas. Nee. Es ist wie ein Bild. So, ja. Das ist ja auch meins. Das soll ein Bild sein, so. Das, genauso wie es ein Bild ist, dass man dann wie weggeschnitten wird. Wenn einer gut Tennis spielen kann, ja, dann schneidet man ihm auch nicht den rechten Arm ab. Tennisspieler zum Beispiel, die haben ja ihre Arme versichert. Oder, die hat mal diese eine, so eine Musikerin, die hat immer mit ihren Arsch so gewackelt und die hat sich die Arschbacken, hat sich versichern lassen für 1 Million oder so. Weil das ist ihr Kapital. Also keiner will, dass einem das, was man gut kann, zum Beispiel im Arsch wackeln, dass einem das einer wegnimmt. Und da muss man vorbereitet sein. Du brauchst dein Talent und einen guten Anwalt. Und ich sag's dir auch so, wenn es einer wirklich schafft, dir das wegzunehmen, da kannst du dir auch gleich einen Strick nehmen. Wenn das so weit kommt, dass dir das einer wegnimmt, da kannst du gleich sein lassen. Es gibt dann kein Glück mehr in deinem Leben. Es klingt einfach, aber es sagt einem keiner. Also ich sag's jetzt, deswegen sag ich's ja. Aber mir zum Beispiel hat's keiner gesagt. Ich habe das alles auf die harte Tour lernen müssen. Irgendwie muss man es ja lernen. Ich weiß auch nicht, wenn es mir damals einer gesagt hätte, ich weiß ja nicht, ob ich auf den gehört hätte. Ehrlich, also wie mal so drauf ist, wenn man jung ist. Ja, ja, red du mal.
Die Bitterkeit, die aus Falcos Worten spricht, verwundert mich nicht. Mit einem untrüglichen Gespür für seine Kundschaft hatte er sich aus einfachsten Verhältnissen an die Spitze der deutschen Freizeitbekleidungsindustrie emporgearbeitet. Einer meiner Kollegen hat ihn einst abschätzig den Rudolf Mooshammer der Pegida-Bewegung genannt, damit aber unfreiwillig Falcos Bedeutung für den Markt eingestanden. Das von Falco und seiner Partnerin Jessica Buge gegründete Label Knaben und Mädels war ein Jahr zuvor von der Rheinischen Obertrikotagen Aktiengesellschaft für die erstaunliche Summe von 44 Millionen Euro gekauft worden. Dank des Distributionsnetzwerkes der Rot AG hingen Falcos Entwürfe bald in jedem Kaufhaus der Republik. Auf einen Schlag kam niemand mehr an Knaben und Mädels vorbei. Von Flensburg bis Passau wurde man auf jedem Volksfest, jedem Sportevent und jedem Behördenflur mit Falcos provozierenden Ideen konfrontiert. Aus diesem Grund widmete damals ein Hörfunksender der Rot AG und ihrer sogenannten patriotischen Leisurewear eine kritische Reportage. Mein Auftrag war es, Hintergrundgespräche mit den wesentlichen Akteuren der Knaben- und Mädels-Marke zu führen. Und im Laufe dieser Gespräche realisierte ich, dass die Rot AG den kometenhaften Erfolg ihrer jüngsten Erwerbung im Wesentlichen dem schmächtigen Mann aus Donneroda zu verdanken hatte. Zu meinem großen Erstaunen hatte Falco kurz zuvor die Firma verlassen. Ich stieß auf eine Mauer des Schweigens über die Gründe und Konditionen von Falcos Ausstieg. Meine Neugier war vollends geweckt, als ich über Umwege von Falcos dramatischem Absturz erfuhr.
Deswegen habe ich auch gesagt, mache ich dieses Interview oder nicht? Ein bisschen hin und her überlegt. So, und dann habe ich aber irgendwann gesagt, nee, du machst es. Du machst es für all die jungen Leute da draußen, dass sie hören von mir, wie man es macht, wie man damit umgehen muss, mit so einem Talent. Als positives Beispiel von einem, der es geschafft hat, der dann alles verloren hat. Aber weitermacht.
immer weitermacht. So ein Talent ist auch eine Verpflichtung. Deswegen mache ich das. Weil ich die Fackel weiterreichen will an die neue Generation, die nachkommt, die jungen Menschen. Dass man was erreichen kann, wenn man an das glaubt, was man kann. Egal, was es ist. Jetzt weiß ich nicht, wenn man Kleckerborgen gut kann, zum Beispiel, was man daraus jetzt machen soll, ja. Aber warum nicht? Warum sollen Kleckerburgen nicht die Welt verändern können, wenn man es gut kann? Ich kann für mich sagen, dass ich Glück gehabt habe. Wenn man sich jetzt hier umguckt, dann glaubt man es vielleicht nicht. Aber ich würde schon sagen, dass ich Glück gehabt habe in meinem Leben. Haben sie ein bisschen Zeit mitgebracht? Soll ich ein bisschen, ja, es kann sein, dass man ein bisschen ausholen muss. Sie bremsen mich dann, wenn es gerade sehr ausufert. Aber dann wollen Sie einen Kaffee oder irgendwas? Bier? Nee? Dann fange ich mal an.
Meine langjährige Berufserfahrung hat gezeigt, dass es zu Beginn eines Gespräches ratsam ist, mit allgemeinen Fragen zu beginnen, um mein Gegenüber aufzuwärmen und für tiefere Einsichten zu öffnen. In Falkos Fall scheint es mir jedoch überflüssig, denn seine Rede hat alkoholbedingt schon nach 30 Minuten eine gewisse Temperatur erreicht. Ich frage ihn trotzdem nach seinem ungewöhnlichen Vornamen.
Ich bin geboren 1978 in Rudolstadt, das kennt man ja. Ja, also ich nicht direkt, ich bin schon geboren in Rudolstadt, aber aufgewachsen in der Nähe von Rudolstadt, das ist ein etwas kleinerer Ort, in Donnerroda. Und da lebe ich jetzt noch wieder. Meine Mutter und auch mein Vater, heißt es, waren große Sportfans. Und als sie dann eben ein Kind bekamen, dann war klar, dass das nach einem großen Sportler heißt. Und das war der Jürgen, mein Bruder, benannt nach Jürgen Sparwasser. Den muss man nicht erklären, das ist eine Hausnummer immer noch. BM 74, 1:0. Und als ich dann geboren wurde, 2 Jahre später, ich bin auch nach einem großen Sportsmann benannt, nach Falko Weißpflug. Den muss man auch, glaube ich, nicht näher erläutern, oder? Das ist noch eine Hausnummer, oder? Falko Weißpflug, der Skispringer, Vater von Jens Weißpflug. Ja, Oberwiesenthal, Schanzenrekord, das kennt ihr, ne? Also auch dieser österreichische Musiker, so sagt man sich, hat eben auch einen Künstlernamen gesucht und ist bei Falko Weißpflug fündig geworden. Also auch bei diesem, ich sag's mal ganz gerade, herausragenden Skispringer. Meine Mutter war Kartoffelprüferin in der LPG, bis die Wende kam. Meine Mutter war immer für uns da, für mich und meinen Bruder. Mein Vater war ja nicht mehr da, der ist quasi noch bevor ich geboren wurde. Meine Mutter sagt immer, der hat sich vom Acker gemacht, der war Traktorist auch bei ihr in der LPG. Der wollte das zweite Kind nicht, also der hat immer gesagt, das erste Kind, super. Und dann war meine Mutter bald wieder schwanger mit mir. Und dann hat er gesagt, das geht nicht, eins okay und das zweite vielleicht auch irgendwann. Aber jetzt gleich, das wollte er nicht. Wollte er nicht. Und so war meine Mutter alleine für uns und macht es mit 2 Kindern alleine. Und es hat sie gut gemacht. Man kann jetzt nicht sagen, dass es bei uns immer dicker war. Also man hat schon oft das Brot durch die Butter durchschimmern sehen. Aber sie hat uns geliebt. Meine Mutter hat dann Donnerroda verlassen. In Donnerroda war es dann irgendwann, das würde jetzt zu weit führen. Belassen wir es mal dabei, dass dann irgendwann in Donnerroda für sie schwierig wurde. Ist ja auch ein kleiner Ort. So, mit allen Vor- und Nachteilen.
Recherche. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass Falkos Eltern nicht verheiratet waren. Seine Mutter Hannelore stammte gebürtig aus Berlin, lebte aber die meiste Zeit ihres Lebens in Flöz. Ihren Mädchennamen Senf hatte sie immer behalten. Es ist der Name, den sie ihren Söhnen vermacht hat. Nachdem sie Flöz verlassen musste, lebte sie in einem Seniorenstift in Leipzig, wo sie im Frühjahr 2017 einer chronischen Atemwegserkrankung erlag. Sie wurde 63 Jahre alt. Ihre Asche wurde in einem Trauerhain in der Nähe von Leipzig beigesetzt. Falkos Vater konnte ich trotz aller Bemühungen nicht identifizieren. Falkos älterer Bruder Jürgen verweigert mir bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ein Gespräch und auf Falkos Geburtsurkunde ist der Vater mit unbekannt angegeben. Die Personalakten der Flözer LPG, in der Hannelore und Falkos Vater in den 70ern gearbeitet haben, sind in den Wirren der Wende verschwunden. Eine Kollegin von damals erinnert sich aber lebhaft an einen Traktoristen namens Eberhard Bilge, mit dem Hannelore 2 Jahre in sogenannter wilder Ehe gelebt haben soll. Bilge sei damals etwa 40 Jahre und damit beinahe doppelt so alt wie Hannelore gewesen. Den Erinnerungen der Kollegin zufolge habe Bilge nicht in das typische Bild eines Agrararbeiters gepasst. Stets perfekt gekleidet und frisiert, von hoher Bildung und weltmännischem, fast arroganten Auftreten, habe er trotz seines profunden Wissens über Mannschaftssport und Traktoren merkwürdig deplatziert gewirkt im grauen Alltag der kleinen LPG. Bilge soll 1974 unvermittelt in Flöz erschienen und nach etwa 3 Jahren genauso plötzlich wieder verschwunden sein. Es habe deswegen abenteuerliche Gerüchte gegeben, die widersprüchlicher kaum sein könnten. Bilge habe sich in den Westen abgesetzt. Bilge wäre nach einer Schlägerei mit einem Offizier der Roten Armee in den Knast gewandert. Bilge sei der in Ungnade gefallene Sohn eines hochrangigen Parteifunktionärs gewesen, der in Flöz Gras über eine schlimme Sache in der Hauptstadt habe wachsen lassen müssen. Auf dem Höhepunkt der Gerüchte intervenierte der Direktor der LPG und verbat jede weitere Spekulation über den Genossen Eberhard Bilge. Die Kollegin erzählt mir, dass Hannelore Senf den Weggang Bilges nie verwunden habe. Hannelore sei vorher ein einfaches, aber äußerst lebenslustiges Mädchen gewesen. Nach Bilges Flucht war sie eine gebrochene Frau und schwanger im 5. Monat. Die Kollegin kann sich nicht erinnern, dass Hannelore Senf jemals einen Versuch unternommen hätte, um Bilge zu finden. Ich habe Eberhard Bilge gesucht, Jahrgang etwa 1933 bis 1940. In den behördlichen Unterlagen ist kein Mann dieses Namens zu finden. Ein großes Fragezeichen im Leben des Falco Senf, doch bei weitem nicht das einzige. Zurück nach Flöz.
Hier bin ich aufgewachsen, hier in Donnerroda, also nicht in Donnerroda selber, sondern eben hier in Flöz. Es gehört nicht zu Donnerroda, also es ist eine eigene Gemeinde, wir sind kein Ortsteil, aber ich sag mal so von der kulturellen Identität her sind wir eins, wo sie sich auch hassen und auch sehr unterschiedlich sind, wie sie sich selbst und ihren Ort sehen. Also wenn du einen Flözer richtig beleidigen willst, dann nennst du ihn Donnerroda. Und wenn du das einem Donnerroda sagst, dass er aus Flöz ist, dann musst du rennen. Aber wir sind schon eins, wenn du so willst. Die Donnerroda sagen immer, Flöz wäre der Blinddarm von Donnerroda. Wenn er sich meldet, dann will man ihn loswerden. So, damit piesacken die einen immer. In Flöz haben wir immer gesagt, Donnerroda ist sowas wie der Wasserkopf von Flöz. Ja, wie so ein Auswuchs, so wie da, wo der Mann zum Arzt kommt und da hat ein Frosch auf dem Kopf und da sagt der Frosch zum Arzt, schauen Sie mal, Herr Doktor, was ich mir hier eingetreten habe. So ungefähr, so muss man sich das vorstellen, wie wir Flözer über Donnerroda denken. Ja, Wasserkopf trifft's eigentlich, ne? Also wir haben auch viel Wasser, deswegen passt es. Also direkt um Donnerroda fließt die Usche und wir sind in gegengesetzter Fließrichtung vor Donnerroda. Das ist unser Vorteil. Also quasi das, was wir in die Usche pissen, das kriegt Donnerroda alles ab. Das finden sie natürlich auch blöd, wa? Also da, die Donnerroda. Das haben wir aber auch ausgenutzt. Naja, was man halt so macht als Kind. Jetzt gerade ist nicht mehr so, jetzt ist halt ein bisschen tote Hose jetzt, wo in Donnerroda ist, also überall hier. Die LPG ist nicht mehr da. Die Läden haben zugemacht, jetzt gibt es das große Gewerbegebiet, wo man hinfährt. Früher war es anders. Also wenn man ein Kind war, da rennt man durch die Gegend. Es war ein riesen Abenteuerspielplatz hier, rund um Flöz. Konnte man überall hin, also bis zum Sperrzaun, da durfte man dann nicht weiter. Aber es war schön, es war schon schön. Das war super. Das ist meine Heimat quasi, ja.
Hier begegnen wir dem ersten von 4 Themen, die in Falcos Arbeit und Werdegang große Wichtigkeit haben. Heimat. Ich frage ihn, was er unter diesem Begriff versteht.
Es geht um Heimatliebe und den möchte ich sehen, der seine Heimat nicht liebt. Also das ist doch das Schönste, was es gibt. Ja, da wo man aufgewachsen ist, wo man jeden Strauch kennt, wo man sagt, da kennt man jede Senke, da kennt man jede Biegung im Bach. Wenn man den Klang der Stimme hört, manchmal braucht man ja ein bisschen Zeit woanders. Wenn man dann weiß, ja, es klingt anders, es riecht anders und dann kommt man zurück. Und dann weiß man, was Heimat ist. Heimat, das ist der Ort, wo man zu Hause ist, wo man die Leute kennt, wo die Leute einen kennen. Na klar, kannst da auch mal knallen, wenn ehrliche Menschen aufeinander kommen. Da fliegen auch mal die Fäuste. Das ist doch gar kein Problem. Das weiß man auch. Es muss auch nicht immer knallen, aber es kann knallen. Das Wichtige ist, dass man sich hinterher auch wieder in die Augen gucken kann. Die Heimat hält es aus. Donnerroda hält es aus. Also ich komme ja aus Flöz. 430 Einwohner haben wir bei der letzten Zählung. Und da ist es nochmal ein anderer Klang.
Ja, die in Donnerroda reden dann nochmal anders und sind natürlich ein bisschen hochnäsig, weil die haben 6000 Einwohner und die gucken natürlich auf uns Flözer ein bisschen runter und auch da scheppert's dann mal freundschaftlich. Das ist das Heimatgefühl.
Das zweite große Thema und so etwas wie eine offene Wunde in Falkos Leben ist Verrat. Verrat wird uns noch häufig begegnen. Aber personifiziert scheint der Begriff Verrat für Falko in der Gestalt seines großen Bruders Jürgen. Doch vor dem Verrat steht das Vertrauen.
Als ich Kind war und Jürgen auch Kind war, mein Bruder Jürgen, das war mein bester Freund und gleichzeitig ein Superheld, wie halt der große Bruder ist, ne? Ich hab den wirklich geliebt. Ich wollte immer alles genauso machen wie er. Ich habe immer geguckt, wenn er sich morgens das Brot macht zum Frühstück, was schmiert er sich drauf? Dann habe ich das auch drauf geschmiert. Was der Jürgen gegessen hat, wollte ich essen. Was der Jürgen lustig fand, das fand ich auch lustig, habe ich ja auch angefangen zu lachen. Der kannte sich auch so aus, der wusste so Bescheid. Der hat ein Blatt genommen und hat es gegens Licht gehalten und da hat er mir das gezeigt, wie da die Adern durchgehen und konnte genau sagen, was für ein Baum das war. Der hat die auch in so einem Buch, das einzige Buch, was wir zu Hause hatten, so ein dickes, so ein Lexikon war das. Und da hat er so Blätter dazwischen gepresst und hat sie sich dann irgendwo hingeklebt. Manchmal sind wir los und haben uns in eine Schonung gesetzt und haben einfach so lange still in einem Busch gehockt, bis dann Rehe vorbeikamen und immer haben wir ein Wildschwein gesehen und so. Und das konntest du mit dem Jürgen alles machen. Meine ersten Buntstifte, die hat mir der Jürgen geschenkt. Also, wenn man so will, hat er mir das Zeichnen auch, ich will jetzt nicht sagen, nahegebracht. Ja, weil ich habe vorher schon, wenn wir irgendwo saßen, mit der Hand immer so im Sand so Formen gemacht einfach. Oder habe auch mal mit dem Stöckchen so ein paar Striche an Weg gemacht, was man halt so hatte. Oder manchmal, wir hatten ja Ofen, ja, und da habe ich mit dem Stück Kohle, habe ich dann auch mal so an der Tapete dran gemalt. Ja, habe ich auch schön ähnliche Waffel gekriegt von der Mutter. Aber trotzdem, dann hat mir der Jürgen die Buntstifte geschenkt und einen Block, einen Malblock. Weil er eben nicht wollte, dass ich nochmal ähnliche Scheuert kriege von der Mutter, dass ich anständig malen kann, dass ich nicht immer an die Tapete dran muss, hat er mir geschenkt. Hat mir gezeigt, weiß ich noch, wie man Mexikaner von oben auf dem Fahrrad malt. Dann macht man so einen großen Kreis. Und dann macht man in die Mitte von dem Kreis noch ein bisschen kleineren Kreis. Und vorne oben so einen Strich nach oben, wie auf der 12, wenn es eine Uhr ist. Und auf der 6 machst du auch noch einen Strich. Fertig. Ich habe es erst ja nicht begriffen, ich habe es ja nicht kapiert. Dann hat er gesagt, das oben ist der Riesen-Sombrero. Und vorne und hinten kommt jeweils ein Rad raus. Halt, Mexikaner auf dem Fahrrad von oben. Sollte ein Witz sein. Das war auch lustig, der Jürgen. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war ein schönes Geschenk. Dann habe ich gesagt, warte. Habe ich mich kurz hingesetzt mit den Buntstiften, habe sie gleich ausprobiert, habe ihn gemalt und mich, wie wir nebeneinander stehen und das Ganze unter so einem Ahorn, weil der Ahorn der liebste Baum von meinem Bruder war. Das war sein Baum. Und da habe ich ihm den Ahorn gemalt und der Ahorn hatte so Hände, also die Äste wuchsen so raus und wir haben uns quasi alle an den Händen genommen, der Jürgen, ich und Ahorn. Das habe ich ihm geschenkt als Dankeschön, weil er mir die Stifte geschenkt hat und so. Da war er auch ganz gerührt. Da hat er mich wieder angeguckt, das Bild wieder angeguckt, immer wieder und sagt, Falko, du hast ein wirkliches Talent, das kannst du wirklich gut. Da hat er gesagt, so ein Talent, wenn man das schafft, das in die Welt zu heben, dann wird die Welt deine Auster sein. Ich mag keine Austern. Dieses ganze klebrige Franzosenzeug, wie kann man das essen? Ich habe das immer probiert, ich fand es hier kotzt, widerlich, wirklich widerlich. Aber ich weiß, was er gemeint hat, dass man es schafft in der Welt. Dass man nicht immer nur die Augen aus den Kartoffeln stechen muss, damit man sich ein paar Bratkartoffeln machen kann, sondern dass man auch, dass man mal schlemmt und dass einem das helfen kann. Wenn man das mit dem Zeichnen kann, dann kann man auch irgendwann Austern essen, wenn einem das schmeckt. So, man kann auch jede Menge Bratwürste essen, je nachdem.
Draußen hat ein leichter Herbstregen eingesetzt. Falko entschuldigt sich für einen Moment. Er wolle nur rasch im oberen Geschoss ein offenes Fenster schließen. Ich stelle mein Aufnahmegerät ab und lasse ihn gewähren. Ich bin sicher, dass es kein offenes Fenster gibt. Und als Falko sich wieder auf die durchgesessene Ledercouch fallen lässt, sind seine Augen gerötet.
Als ich Kind war, war der mein Held. Ich habe geglaubt,
was man so glaubt als Kind, ne? Als Kind glaubst du alles. Man glaubt ja auch an Weihnachtsmann als Kind. Oder man glaubt, wenn man drüber pinkelt, dann gibt's keine Schwielen an den Händen. Das hat Onkel Wölfi immer gesagt, dass das hilft. Man glaubt, dass das wirklich Medizin ist, was die Mama trinkt. Täglich aus der grünen Flasche. Als Kind wärst du nischt und glaubst alles. Und dann wirst du älter. Und dann dreht sich's um. Da glaubst du nischt mehr, weil du zu viel wehst. Das heißt erwachsen sein. Das ist der Preis. Du weißt nicht, wie furchtbar Menschen sein können. Was für eine falsche Schlange der eigene Bruder sein kann. Du ahnst nicht, dass dein eigener Bruder, den du vergötterst, dich so in die Pfanne hauen kann, wie er es dann gemacht hat ein halbes Jahr später.
Ich spüre eine große Verletzung bei Falco. Ich will mehr über die angedeutete Episode aus Kindheitstagen wissen. Es ist nicht der einzige, aber es ist der erste Keil, der den Baum der Bruderschaft in späteren Jahren auseinanderbrechen wird.
Die Geschichte ist eigentlich schnell erzählt. Ich war Wandzeitungsagitator bei uns in der Pioniergruppe. Das bedeutete, dass ich quasi die, ich sag mal, künstlerische Oberaufsicht hatte über die Wandzeitung, die zu verschiedenen Themen, tagesaktuell und auch vorgegebene Themen, dazu sollten Wandzeitungen gestaltet werden. Und da brauchte es jemanden, der da die Oberaufsicht hatte, und das war ich. Da wird man gewählt, wie auch die Gruppenratsvorsitzende gewählt werden. Es hatte sich rumgesprochen, dass ich mit Stift und Papier sehr gut umgehen kann. Und so bekam ich diesen Posten, auch weil ihn sonst keiner machen wollte. Ich war stolz, wusste, dass das auch eine Verantwortung ist, und der wollte ich nachkommen. Also ich wollte dieses Amt so ausfüllen, wie es anständig und nötig war. So. Und es bedeutete jetzt nicht, dass ich quasi die Wandzeitung immer im Alleingang gemacht hätte, sondern alle aus der Pioniergruppe haben Beiträge beigesteuert, konnten Ideen sagen, aber am Ende, wie es aussah, das habe ich gemacht. Leute haben das angetragen, ich habe ihnen gesagt, ja, das ist eine schöne Idee, in der Ausführung mangelhaft, ich zeichne das nochmal zum Beispiel, solche Sachen habe ich gemacht und dann die Wandzeitung entsprechend zusammengestellt und ausgehangen. Und dann sollte vom Heimatkundeunterricht, sollte es eine Wandzeitung geben, Wald und Flur, und zwar hatte ich eine Vorlage gefunden, im Neuen Deutschland, das brachte eben die Mutter manchmal mit von der Arbeit, damit wir was hatten zum Ofen anzünden. Wir hatten keine Zeitung zu Hause, aber brauchte als Papier und hat sie eben die abgelesenen Zeitungen aus der Arbeit mitgebracht. Und die habe ich manchmal durchgeblättert und fand einen Artikel, auch bebildert, über eine ungarisch-deutsche, also DDR-deutsche Delegation, eine Jagdgesellschaft in der Schorfheide. Es gab einen Austausch und die haben miteinander Wild erlegt. Es gab auch ein Foto. Der Genosse Mielke, also Erich Mielke, war abgebildet auf dem Foto und im Hintergrund lag die Sau. Und das fand ich interessant, das fand ich als Motiv schön, weil ich dachte, es ist all das drin, was man braucht für eine anständige Wandzeitung. Man hat einen politischen Ansatz, man hat aber gleichzeitig die Heimat, wie der Mensch von der Natur lebt und gleichzeitig sich über die Natur erhöht. So, ich hätte das jetzt vielleicht, also ich meine, ich war in der 5. Klasse, ich hätte das jetzt so und vielleicht nicht. Aber das war so der Gedanke, den ich hatte, während ich den Artikel las und das Foto sah. Dann habe ich eine Zeichnung angefertigt und habe einen deutschen Mischwald gezeichnet. Und man sieht links weit am Hintergrund die Wildsau, wutschnaubend. Und vorne rechts Erich Mielke mit der Flinte, die sich gegenüberstehen. Und es ist die Begegnung Wildsau-Erich Mielke. Die wollte ich festhalten im Bild. Und wie ich also das Bild zeichne, das war eine Bleistiftzeichnung, und ich bin mit meinem Unterarm an den Kanten der Blätter, habe ich aufgelegt, wenn ich schraffiert habe oder irgendwo fein ziseliert irgendwas, ich habe nicht gemerkt, dass ich an den Ecken des Zeichenblattes die Linien leicht verwische. Und wie ich dann zwischendurch drauf gucke, sehe ich, wie die Ecken alle so rund sind und habe das Gefühl, als würde jemand mit einem Fernglas die Szenerie beobachten. Also wie Herr Mielke und die Wildsau einander gegenüberstehen, beide wissen, was kommt. Einer Inspiration folgend habe ich diese Idee verstärkt. Diese zusätzliche Perspektive, dass das beobachtet wird, indem ich aus den Verwischungen an den Ecken so einen Fernglasausschnitt gezeichnet habe. Und dieses Bild kam zentral, schön auf so einer dunkelgrünen Pappe, auf die Wandzeitung, mit der Bildunterschrift die Wildsau zur Strecke bringen. Doppelpunkt. Genosse Mielke in der Schorfheide. So stand's auch in dem ND-Artikel.
Das gebleckte Gewaff einer Bache
ein flintenschwingender Minister für Staatssicherheit und das zeichnerische Vermögen eines Elfjährigen. Was aus heutiger Perspektive wie die Versatzstöcke eines dürftigen Treppenwitzes anmuten, konnte im Donnarodda des vorrevolutionären Frühjahrs 1989 als Rezept für ein Desaster gelten.
Und dann bin ich noch vor der ersten Stunde, bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten vor Unterrichtsbeginn, war ich schon da, war noch keiner im Klassenraum. Und dann habe ich es aufgehangen und dann hing es da. Dann bin ich 2-3 Schritte zurückgegangen, habe es auf mich wirken lassen. Ich kann sagen, dass ich ein bisschen stolz war. Habe mich ein bisschen gefreut. Dachte mir so, jetzt wollen wir mal sehen. Und dann hat es auch tatsächlich nicht so lange gedauert. Milchpause ist vorbei und ich will gerade zurück ins Klassenzimmer. Da kommt die Schulsekretärin auf mich zu und fragt mich, ob ich sie nicht mal bitte zum Direktor begleiten möchte. Und komme ins Zimmer vom Direktor, dein Arbeitszimmer, und sehe da meine Wandzeitung, die ich gerade 2 Stunden vorher noch im Klassenraum gehangen hat. Und jetzt stand die da und der Direktor guckt sie sich an und mit im Raum steht mein Pionierleiter und meine Klassenlehrerin und auch der Werklehrer. Dachte ich mir, der Werklehrer, naja, gut, ist ein netter Kerl. Mutti und Jürgen auch und gucken sich die Wandzeitung an, mein Bild. Und der Werklehrer, der hat so die Brille gehabt, also an so einem Bändchen um den Hals und der sagt, ich soll mich setzen. Setzt die Brille auf und liest, was unterm Bild steht. Die Wildsau zur Strecke bringen, Genosse Mielke in der Schorfheide. Und fährt mit dem Finger so die Fernglasrundungen ab. Dann guckt er zu mir, nimmt sich die Brille ab, grinst und fragt, Falco, was hast du dir denn dabei gedacht? Und ich freue mich natürlich, dass das auf so reges Interesse stößt und dass gleich so viele Leute zusammenkommen und mit mir diskutieren wollen. Darum geht's ja auch beim Wandzeitungsagitator, dass man Diskussionen ansteckt über die Kunst, über die Welt, ja. Und ich will also antworten. Da sehe ich, wie Jürgen ganz hibbelig auf seinem Stuhl 2-3 Mal hoch und rund und plötzlich aufsteht und sagt, ich war's. Nur so, ich war's. Und alle Köpfe drehen sich zum Jürgen hin. Und dann sagt der Jürgen, er hätte das gemacht. Er hätte mir gesagt, ich soll das so zeichnen. Er hätte mir das ND gezeigt. Er hätte gesagt, das würde doch passen zu deiner Wandzeitung, die du machen musst. Er hätte auch das gesagt mit dem Fernglas und hat mir auch die Bildunterschrift diktiert. Und das Einzige, was passiert ist, dass ich, Falco, so blöd gewesen wäre, die Bildunterschrift richtig zu schreiben, weil da eigentlich gestanden hätte, der Genosse Mielke bringt in der Schorfheide eine Wildsau zur Strecke. Und es tut ihm leid, ich hätte damit ja nichts zu tun, es wäre ganz allein deine Idee gewesen. So. Und der Werklehrer sagt, ach, es war ein Missverständnis. Und der Jürgen sagt, ja, genau das war's, ein Missverständnis, es wird nie wieder vorkommen, es tut ihm leid. Allgemeines Aufatmen im Raum. Ich war so perplex, ich konnte ja nichts sagen. Ich dachte, mir passiert es hier gerade wirklich. Mir war die Zunge wie gelähmt, ich wusste ja nicht, wie mir geschieht. Das war doch mein Bild. Das war doch ein super Bild. Das war doch meine Wandzeitung. Damit hatte der doch ja nichts zu tun. Und wie ich gerade mich sammeln will und irgendwas erklären will dazu, sagt der Direktor, wir sind sehr erleichtert. Schön, dass sich das so klärt. Und trotz alledem hätte aber Jürgen eine Vorbildfunktion, gerade als Einzelschüler. Und deswegen müsse er als Direktor Jürgens doch recht erfolgversprechende Aussichten auf eine weiterführende Schule, also auf die EOS, dass er dann in Rudolstadt sein Abitur macht. Von dieser Empfehlung müsse er als Direktor jetzt wohl Abstand nehmen. Da hat sich ja Jürgen erstmal hingesetzt. Und du, Falco, du siehst ja sicher ein, dass du als Wandzeitungsagitator nicht zu gebrauchen bist und dass wir das vielleicht nochmal neu wählen lassen in der Pioniergruppe. Und ich dachte, nee, ja, nicht sehe ich ein. Ich war wie vom Donner gerührt. Auch als Künstler ist es nicht nachvollziehbar. Wir haben es hier mit einem Werk zu tun, dachte ich damals nicht, aber also in der Rückschau, was sofort Reaktionen hervorruft, ja. Wir haben hier sofort eine Gesprächsrunde gehabt. Es war Zündstoff im Raum. Und ist es nicht das, was es machen soll? Sollen Bilder einen nicht anrühren? Sollen Bilder einen nicht aufwühlen? Sollen sie einen nicht zum Lachen bringen? Sollen sie einen nicht wütend machen? Warum zeichne ich denn? Und das konnte ich leider alles nicht sagen, weil meine Zunge klebte am Gaumen, meine Lippen waren wie zusammengenäht, ich hab nichts mehr rausgebracht, weil ich so wütend war, auf den Jürgen vor allen Dingen. Der Jürgen sitzt und weint und die Mutti tröstet ihn, weint aber auch. Und ich gucke mir das an und denk, jetzt tut der so, als wäre er hier das Opfer, der Jürgen, wo er mir meine Idee klaut.
wo er sich die ganzen Federn, man sagt ja mit fremden Federn schmücken, das ist das, was der gemacht hat. Der hat mir mein Werk geklaut. Und stellt mich zum Dödel hin, weil er sagt, ich hätte es falsch abgeschrieben. Der macht mich vor der gesammelten Schulleitung zum Deppen. Und wagt sich dann auch noch, sich hinzusetzen und zu heulen, weil er sein blödes Abitur jetzt nicht machen kann, ja? Hat er ja trotzdem. Ich meine, es ist März 89, es dauerte nicht mehr lang, denn war die Mauer weg. Und dann ist er ja trotzdem nach Rudolstadt an sein Abitur gegangen. Hat's auch gemacht. Mit eins oder wie. Und ich? Was war mit mir? Keiner hat mehr meine Wandzeitung gesehen. Es wurde einbehalten vom Direktor. Dieses Gespräch in der Schule war hinterher immer nur, der Jürgen hat das blöde Bild gemalt. Und das merkt man sich als junger Mann. Das passiert mir nicht nochmal. Das habe ich mir damals geschworen. Selbst deine nächsten Leute, die du liebst, können dich so hintergehen. Können dir so den Teppich unter den Boden wegziehen. Können dich so in die Pfanne hauen, wie die es gemacht haben. Und das ist eine Erfahrung, die prägt. Und die ändert dein Leben. Da wirst du ein Stück weit erwachsener. Auf einen Schlag. Weil du plötzlich bestimmte Sachen klarer siehst. Weil du plötzlich weißt, dein Bruder, den du immer angehimmelt hast. Vielleicht hast du eine Lüge angehimmelt. Vielleicht war es die ganze Zeit falsch. Da ist was zerbrochen zwischen Jürgen und mir.
Ich glaube, dass Falco diese Geschichte oft erzählt hat. Vor allem sich selbst. Ich habe natürlich eine eigene Meinung zu Jürgens Verhalten. Immerhin opferte Jürgen damals für das Wohlergehen seines Bruders seine Aussicht auf ein Abitur. Aber zunächst will ich Falcos Empfindungen für sich stehen lassen.
Ah, ist auch eine interessante Pointe auch noch am Schluss vielleicht, ne? Nach der Wende dann. Hat ja nicht mehr lange gedauert. Da klingelt es an unserer Tür. Und es ist so eine alte Vettel draußen mit so einem Arm voller Fernsehmagazine, ne? Das war ja nach der Wende so eine Sache. Da hat sich jeder Zweite so ein Abonnement aufschwatzen lassen, weil man ja noch nicht wusste, dass quasi überall das Gleiche drinsteht, ne? Und die fängt also an mit ihrem Lied vorneweg, dass sie im Gefängnis war und dass sie jetzt mit dem Job wieder das Leben auf der Reihe kriegen will und so. Und da hört sie plötzlich auf. Und dann kickt sie mich an und sagt, Falco? Falco, bist du das? Ha! Und ich guck sie an zum ersten Mal so richtig und dann denk ich, na, das gibt's ja nicht, das ist ja unsere alte Schulsekretärin. Unsere alte Schulsekretärin. Und wo kommen wir so ein bisschen ins Plaudern? Und sie sagt, dass sie natürlich nicht im Knast war und dass sie das eben zu Werbezwecken sagen soll. Und dass sie aber eben beim großen Kehraus versehentlich mit rausgeflogen ist. Ich sag mal Stichwort politische Säuberung, ja, auf Deutsch gesagt. Und dann erzählt die mir, dass sie immer noch mein Bild zu Hause hat. Die Wildsau, die hat sie immer noch zu Hause. Und nicht einfach so. Die hat sich das gerahmt. Die hat sich das richtig hingehangen. Mein Bild. Was haben wir gelacht, sagt sie. Jetzt kann ich's ja sagen. Die Wildsau zur Strecke bringen. Genosse Mielke in der Schorfheide. Es ist doch so ein schönes Bild. Es hätte damals schon im Kollegium für reichlich Heiterkeit gesorgt. Es ist richtig rumgegangen. Selbst der Werklehrer, der Direktor, alle haben gegiggelt. Dass das richtig ein geflügeltes Wort geworden ist im Kollegenkreis. Ich bin fast nicht mehr geworden. Ich sag, kann ich das mal sehen? Haben Sie das? Können Sie mir? Sie sagt, na klar, ich weiß ja, dass du hier wohnst. Kaufst du mir eine Zeitung ab und dann bringe ich dir das Bild. Habe ich ihr keine Zeitung ab. Ich hatte ja kein Geld. Ich war ja auch noch ja nicht unterschriftsberechtigt. Ich meine, nicht, dass es die damals interessiert hätte. Also, ich habe Geschichten gehört aus der Nachbarschaft und überall. Die haben wirklich, da haben teilweise 12-Jährige, haben Abonnements. Ja, das ist andere Ecke. Aber so bin ich quasi an das Bild wiedergekommen. Und dann muss ich an den Satz denken, an das Sprichwort. Die Feder ist schärfer als der Säbel. Das Schwert. Die Feder kann schärfer als ein Schwert sein oder irgendwie sowas. Wobei so ein Schwert, dieser Ritter da bei uns auf dem Mittelaltermarkt, der alle 2 Jahre kommt nach Donnerroda. Manchmal darf man das schon mal, lässt er einem manchmal so ein bisschen. Also so ein Schwert für auch. Aber was ich meine ist, dass das mit dem Stift auch geht. Also dass man es mit dem Stift hinkriegen kann. Das ganze Kollegium hat sich scheckig gelacht. Ja? Und trotzdem hat die Wandzeitung nie wieder gehangen. Trotzdem wurde ich als Wandzeitungsagitator abgesetzt. Die Erfahrung, die man macht, ist, dass du nicht darauf bauen kannst, dass die Welt auf deiner Seite ist. Wenn es hart auf hart kommt, musste härter sein als die Welt.
Falco deutet auf die Wand hinter sich. Dort hängt ein matt glänzender Kasten in den Maßen eines aufgeklappten Pizzakartons. Falco lächelt stolz und steckt ein Kabel ein. Eine elektrische Birne flammt im Inneren des Kubus auf. Das bläuliche Licht illuminiert die ungelenke Zeichnung eines dicken Mannes mit Gamsbart am Hut, der mit einem stockartigen Fortsatz eine hundeähnliche Kreatur mit großen Hauern bedroht. Ich staune. Falco hat die Wildsau in Plexiglas einschweißen lassen. Ein kostspieliges Unterfangen, das von besseren Zeiten zeugt. Eine Trophäe für die Ewigkeit.
Und als zweites, es wurde ja dann quasi, wusste man da noch nicht, aber die letzte Wandzeitungsagitatorin gewählt. Und die Wahl gewonnen hat nur ausgerechnet Yvonne Püschel. Yvonne, damals noch bekannt als die Dürre. Die hat mich quasi beerbt.
Hier erwähnt Falco das erste Mal Yvonne Püschel. Die Klassenkameradin ist nicht nur die letzte Wandzeitungsagitatorin Donnerodas gewesen, sondern wird später unter dem despektierlichen Spitznamen die Dralle ein fester Bestandteil von Falcos sozialer Clique. Viele Jahre nach Falcos kunstbedingter Degradierung zum gewöhnlichen Schüler der Polytechnischen Oberschule Friedheim-Brause wird Yvonne Püschel eine entscheidende Rolle in Falcos Niedergang zufallen. Doch dazu komme ich noch.
Sie haben eine neue Nachricht. Empfangen um 20.02 Uhr.
Scheiße, das gibt's doch nicht, nur die Welt als Mensch, Gregor. Das kann doch nicht sein, du musst mir helfen. Ich kenne sonst Käse von der Presse, ich weiß nicht, wen ich sonst anrufen soll.
Wissen Sie, was ein Phalacrocorax carbocarbo ist? Ein Peresorius in Faustus? Oder ein Xema Sabini? Ich weiß es. Mittlerweile. Ich habe zu Beginn erklärt, dass ich zur Analyse von Falcos verzweifeltem Hilferuf die Expertise von Fachleuten bemüht habe. Das war untertrieben. Tatsächlich war es eine Phalanx von klugen Frauen und Männern, die mir für meine große Suche ein ganzes Bündel guter Ideen geschnürt haben. Ihnen allen gebühren meine Anerkennung und mein aufrichtiger Dank. Es wird Sie erstaunen, dass mir ein erster Durchbruch durch die Arbeiten des bekannten Zoologen Dr. Carsten Flöter von der Universität Kopenhagen beschieden war. Dr. Flöter ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Vogelkunde und spezialisiert auf die gefiederten Geschöpfe der nördlichsten Regionen unseres Planeten. Ich unterschlage die Details des anregenden Briefwechsels, den ich mit Dr. Flöter geführt habe, und komme direkt zu unseren Findungen. Was dem Laien als wahllose Kakophonie hungriger Seevögel erscheint, übersetzt sich im Ohr des Wissenden zu einer Landkarte. Dr. Flöter hat im Hintergrund von Falcos Nachricht drei Vogelarten zweifelsfrei identifizieren können. Die graue Schwalbenmöwe, den arktischen Kormoran und den gemeinen Unglückshäher. Ich weiß, Unglückshäher klingt in diesem Zusammenhang wie eine schlecht gewählte Metapher. Aber der Vogel heißt wirklich so. Allen Tieren ist gemein, dass sie nahe am oder nördlich des Polarkreises leben. Doch der Lebensraum der einzelnen Arten erstreckt sich von Europa bis zur kanadischen Westküste, eine schier endlose Weite. Schaut man sich aber die Region an, in der sich die Lebensräume der drei Vogelarten überschneiden, und nimmt den 11. Oktober, das Datum von Falcos Anruf, als Anhaltspunkt für die Wanderungsbewegung der Tiere hinzu, dann schrumpft die Karte erheblich, nämlich auf die Küsten der südlichen Barentssee, gut 3000 Kilometer nordöstlich von Donnerroda. Ein sehr ungewöhnliches Reiseziel für einen Mann, dessen einziger Auslandsaufenthalt nach eigenem Bekunden bislang in einem zweiwöchigen Besuch des All-Inclusive-Ressorts Apollon Decatrice auf Mykonos bestand. Von wo genau hat Falco mich angerufen? Und vor allem, was hat ihn dorthin geführt? Es gibt viele weitere Fragen zu klären. In der nächsten Episode.
Falco Senf, der Mann, der den Svetter-Code knackte. Teil 1 von 7. Falco Senfs Lebensgeschichte wurde erinnert von Sven Fricke. Gregor Wall spricht durch Mark Zwinz. Idee und Dialoge: Sven Fricke und Mark Zwinz. Regie, Ton und Schnitt: Mark Zwinz.
Die Personen und Handlungen dieses Hörstücks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Begebenheiten oder lebenden oder verstorbenen Personen sind nicht beabsichtigt. Fast. Eine Produktion aus der Reihe Echte Geschichten von falschen Leuten. Hamburg, Berlin, 2019.